Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Buongiorno, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura.
Guten Morgen.
Hallo Rabbi, der ist heute nicht da, weil er muss lernen.
Abhanden gekommen.
Er ist abhanden gekommen.
Genau. Aber wir haben eine nette Gästin.
Richtig,
vorhanden.
Wir sind heute dennoch dabei. Zu dritt, denn Julia aus Hamburg ist mit dabei. Sie ist Produktmanagerin. Erstmal Grüße nach Hamburg und hallo, schön, dass du mit dabei bist, Julia.
Hallo, liebe Grüße aus Hamburg zurück.
Wie ist das Wetter?
Ach ja, die Sonne ist gerade rausgekommen, was wir in Hamburg regelmäßig mal haben. Aber morgen war es ein bisschen diesig. Also jetzt ist die Sonne, wo der Podcast begonnen hat, rausgekommen.
Das ist ein gutes Zeichen. Hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall so bleibt. Du bist heute mit im Podcast dabei, weil wir ein wenig auch über Lipödem sprechen möchten. Mhm. Und du auch Betroffene bist. Und dich auch so ein bisschen bereit erklärt hast, irgendwie über deine Erfahrungen zu teilen und mit uns über das Thema zu sprechen. Und da sind wir wirklich sehr, sehr froh drum, weil es auch, ich glaube, immer ganz gut ist, andere Erfahrungen einfach zu hören und dass sich da vielleicht auch andere, die gleichermaßen betroffen sind, auch irgendwie so nicht alleine fühlen und dann auch so das Gefühl haben, okay, hey, ja, ich bin nicht alleine mit dem Thema, anderen geht's auch so. Deswegen schon mal ein fettes Danke auf jeden Fall vorab, dass du mit uns darüber sprichst, weil ich glaube, so das ist auch sehr, sehr persönlich und vielleicht auch nicht immer einfach.
Das ist richtig. Also ich glaube, ein persönliches Thema geht oder gibt es fast gar nicht. Dadurch, dass es ja um den eigenen Körper geht und auch um Körperstellen und auch um Schamgefühle an der Stelle. Wie sieht es vorher aus, sich vielleicht auch gerade jetzt auf TikTok oder Instagram so zu zeigen. Aber dadurch, dass halt jede 10. Frau betroffen ist, wenn es nicht sogar mehr sind, die Studien sind ja noch nicht so weit, glaube ich, ist es super wichtig und auch richtig, das Thema mal so ein bisschen publiker zu machen. Und deswegen vielen Dank auch für die Einladung zu eurem Podcast, weil ich glaube, da die Aufklärung neben dieser Schönheitskomponente ist es ja nun eine anerkannte Krankheit. Das heißt, nicht nur ästhetische Chirurgie, sondern wirklich etwas, was schmerzt, was unangenehm ist, was einschränkt auf mehreren Ebenen. Und ich denke, die Wichtigkeit des Themas ist da und es ist cool, dass ihr das erkannt habt.
Yes, danke auf jeden Fall. Ich fange anders an. Wann und wie hast du zum ersten Mal bemerkt, dass auch da mit deinem Körper irgendwie was anders ist?
Oh, ich glaube, das geht einige Jahre zurück. Mir ist, glaube ich, ich bin jetzt 30 und mir ist mit, sage ich mal, 23, vielleicht auch so ein bisschen nach dem Auslandssemester, aufgefallen, dass ich irgendwie an manchen Stellen nicht so abnehmen kann. Tatsächlich ist das mit den Oberarmen schon viel länger. Ich bin immer geritten auf Turnier und auch cool. Mehrere Pferde zum Teil.
Also Strike, ich auch.
Hat das nicht geklappt?
Nee, alles gut.
Nee, alles gut. Ich habe nur gesagt, ich feiere es. Ich mag Pferde.
Okay. Ach so. Ja, und dann weißt du wahrscheinlich auch, dass man da relativ trainiert irgendwann auch ist. Und ich dachte immer, ja, es sind Muskeln. Und später, als ich nicht mehr geritten bin oder das Hobby nicht mehr so verfolgt habe durch Uni und dann auch Job, dachte ich halt, naja, das ist wahrscheinlich einfach Fett. Bin zum Sport gegangen, habe trainiert, habe dann gedacht, ich verbrenne die Muskeln, das Fett gar nicht mehr so richtig. Und habe mich da immer gewundert, dachte, vielleicht muss man die Ernährung noch umstellen. Und vor allem in den letzten Jahren hat es mich halt sehr gewundert, dass gerade Oberschenkel und auch Waden immer dicker wurden. Und man merkt es dann ja an den eigenen Klamotten, auch die Oberarme an den Blusen. Die Unterarme waren immer noch sehr dünn und der Rumpf und Bauch halt auch flach und dünn. Und das war irgendwie so der Punkt, wo ich gedacht habe, es ist irgendwie einfach komisch, dass ich an den Stellen nicht abnehmen kann. Aber sobald ich gesünder esse und Sport mache, Gesicht und Rumpf, Bauch, alles immer flacher und schmaler wird, aber der Rest irgendwie nicht. Und da fragt man sich halt irgendwann, was mache ich falsch? Mache ich nicht genug Sport? Esse ich vielleicht doch noch zu viel oder esse ich zu ungesund?
Ja, und hast du auch irgendwie Anknüpfungspunkte in deiner Familie gesucht oder hast da auch dich dann mal umgehört, ob das vielleicht, weiß nicht, bei Geschwistern oder bei der Mutter oder Großmutter und so weiter, ob das da ähnlich ist?
Tatsächlich war ich da noch nicht dabei, dass es eine Krankheit sein könnte. Ich habe zwar durch Influencer oder mal hier oder da schon mal das Wort Lipödem, aber eher so im Flüstermodus gehört. Also nicht so laut und klar, das könnte sowas sein oder diese Krankheit existiert. Tatsächlich weiß ich mittlerweile, dass die Tochter der Cousine meiner Mutter, die ich jetzt ein bisschen sehe, auch vor, ich glaube, so 2-3 Jahren eine Absaugung hatte. das Ding bei Lipidem ist ja auch, wie sieht diese Statur jetzt aus? Und sie war ein bisschen fülliger und ich glaube, das wäre auch damals, sagen wir mal vor 2 oder 3 Jahren, hätte man dann gesagt, gut, dann hätte die Oma oder meine Oma erzählt, ja, das war eine Fettabsaugung, weil eben diese Education noch nicht so weit ist, dass es diese Krankheit gibt. Und so wird das dann vielleicht auch falsch weitergetragen, je nach Bodytype, wird dann halt einfach gesagt, ist eine Fettabsaugung, die war molliger. Ja. Anstatt, dass man Bescheid weiß und sagt, ja, die hatte auch noch ein Lipödem dazu in den und den Arealen. Ja, und so blieb diese Krankheit erstmal für mich, sage ich mal, versteckt.
Und wann kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht ist das doch eine Krankheit. Wie bist du auf den Trichter gekommen? Und gab es da irgendwie auch so ein Aha-Moment, den du hattest? Oder so ein Ding, wo du gedacht hast, ach shit, ja, klar, logisch.
Ja, also ich hatte tatsächlich Schmerzen, auch echt in den Waden. Ich habe immer gedacht, das ist ein Krampf, habe auch Magnesium und alles genommen, mich beim Arzt auch informiert und auch bei meiner Hausärztin, was könnte das sein? Auch bei meiner Frauenärztin, ich nehme auch die Pille, ob das Nebenwirkungen sein könnten. Und es hat mich schon sehr irritiert, dass dieser Schmerz immer regelmäßiger, wenn ich Sport gemacht habe, aber auch wenn ich nachts, also ich bin davon manchmal selten, aber manchmal auch nachts wach geworden. Und der finale Aha-Moment war, als ich mit einer Arbeitskollegin in meinem vorherigen Job essen war. Und die war tatsächlich auch sehr offen. Wir waren zu dritt gegenüber diesem Thema. Und die hatte auch schon Liposuktion hinter sich. Und die hat da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hatte ihre Symptome mit schwere Beine. Die ist auch mal geritten und hatte dann erzählt, ja, die Beine bleiben immer super lange kalt im Herbst und Winter und es wird gar nicht so richtig warm. Und eben auch so ein bisschen von Schmerzen, da hatte sie auch geklagt. Es gibt ja zweierlei Schmerzen. Einmal, ich sag mal so, dieser Krampfschmerz und diese Druckschmerzen, die den Betroffenen, so ging es mir zumindest, gar nicht so bewusst sind, weil damit wächst man ja dann heran. Das ist gar nicht mehr so präsent. Und ja, die hat mir halt von den ganzen Symptomen erzählt. Und dann ist irgendwie ein Licht aufgegangen. Und ich dachte, oh mein Gott, ich finde mich ehrlich gesagt fast in jedem Symptom wieder. Und dann hat sie mir tatsächlich eine Klinik gegeben, also in der sie operiert wurde. Das ist in Hamburg hier eine Lipödem-Klinik, die sich darauf spezialisiert hat. Und das war Mittwoch und sonntags bin ich zum Tag der offenen Tür dorthin gefahren und habe direkt gesagt, okay, let's go, ich muss das jetzt wissen, ob das wirklich das ist, was ich denke. Und ja, so ist die Journey dann sozusagen gestartet.
Ja, und hat dich das irgendwie auch Überwindung gekostet, dahin zu fahren oder dann vielleicht auch mal mit Leuten zu sprechen oder einen Termin für eine Sprechstunde auszumachen? Oder war das für dich dann einfach, dass du einfach wissen wolltest, was da los ist, dass dich das auch irgendwie so motiviert hat, sage ich mal, und nicht so gehemmt?
Ich würde sagen, beiderlei. Also ich habe mir das direkt rausgesucht und da bin ich immer sehr let's go, also das Dinge anpacken, anstatt lange zu warten, weil ich auch gerne Klarheit haben möchte als Person. Ich muss aber sagen, auf der Fahrt dorthin, ich bin alleine hingefahren, habe dann noch mit einer Freundin telefoniert und meinte dann so, oh, die Aufregung steigt jeden Kilometer, die ich näher an der Klinik dran war, weil man dann ja auch weiß, was möchte oder man sich überlegt, was möchte man denn jetzt hören? Möchte man hören, mach lieber noch mal ein bisschen Sport oder möchte man hören, ja, das ist tatsächlich eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Und deswegen würde ich sagen, im ersten Moment war das, okay, ich möchte wissen, was los ist. Und im zweiten Moment war es dann doch auch Aufregung.
Ja, und was hat dann im Endeffekt, du hast dann wahrscheinlich auch irgendwie, na genau, einen Sprechstundentermin ausgemacht, oder? Und was hat...
Das war tatsächlich ein Tag der offenen Tür, also da konnte jeder an dem Sonntag frei kommen.
Ach cool. Und dann haben die Ärzte einen angeschaut und gesagt, du du nicht, sozusagen.
Ja, so ähnlich. Also ich bin direkt auf einen Chirurgen zugegangen, der mir auch empfohlen wurde von dieser Freundin. Und der hat sich am Ende dieses Tages, ich habe dann auch mit anderen geredet und schon mal so ein bisschen die Geschichten mir angehört, weil viele da auch schon voroperiert waren oder sogar schon ganz durchoperiert mit dem Lipödem. Und dann hat er sich am Ende netterweise noch einen Moment genommen und dann habe ich mich ausgezogen und dann wurden die Arme und die Beine einmal begutachtet.
Ja, und was hat dann die Diagnose irgendwie für dich auch verändert oder hat das was verändert?
Also ich muss sagen, im ersten Moment, als ich auf dem Weg nach Hause war, habe ich echt geweint. Also ich muss auch sagen, jetzt so einen Liebenkreis darüber zu reden, macht echt schon wieder emotional, weil das natürlich schon, da fällt einem erstmal ein Stein vom Herzen. Und andererseits ist es der Schockmoment, okay, das ist jetzt wirklich eine Krankheit. Aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite der Stein, der runterfällt, dass man sagt, okay, diese ganzen Bemühungen, die ich gemacht habe mit Sport, Diät, diese Gedanken, die man hatte, wenn man als Frau auch vorm Spiegel steht, wir kennen ja alle auch so ein bisschen den europäischen Standard Frau, wie man auszusehen hat, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Und womit man sich auch selber wohlfühlt. Und das war wirklich emotional und ja, es war so gemischte Gefühle.
Das glaube ich. Und wie war dann auch so für dich der weitere Weg, damit umzugehen? Hast du direkt gesagt, okay, ich möchte mich auf jeden Fall operieren lassen? Und in welchem Stadium war das Ganze vielleicht auch bei dir?
Also das Stadium war 2, in den Oberarmen und in den Beinen, also Oberschenkel als auch Wade. Und ich habe mich dann erstmal weiter informiert, auch nochmal mit meiner Freundin drüber gesprochen, über ihren Weg und warum sie auch die OP gewählt hat und eben auch über die Behandlungsmöglichkeiten, das sind ja Lymphdrainage oder auch Kompression tragen.
Und hast dann du das dann gemacht?
Also ich hatte eine Lymphdrainage vorher, eine Post- oder eine präoperative Lymphdrainage. Allerdings hatte ich ja auch Schmerzen, die Druckschmerzen nebenbei, an die ich mich schon gewöhnt hatte, von denen ich so auch gar nichts mitbekommen hatte, erst nach der ersten Bein-OP.
Ja.
Und vor allem diese Schmerzen, die mich echt genervt haben in den Waden und die auch echt unerträglich zum Teil waren. Und genau, dann hat mich irgendwann die Reise zu Dr. Imre Kulters über eine Bekannte geführt, die, als ich mit ihr drüber gesprochen hatte, gesagt hat, oh Gott, geh auf jeden Fall zu dem, es gibt hier in Hamburg echt Chirurgen, bei dem man sich lieber nicht auf den Tisch legen sollte und dass er eben eine Koryphäe sei in dem Gebiet. Und so bin ich dann relativ schnell zu ihm gekommen und hatte dann das Glück, da war er noch ein bisschen besser gehütet als Geheimnis hier in Hamburg. Jetzt ist er ausgebucht bis ins nächste Jahrzehnt und hatte dann eben das Glück, dass ich relativ schnell, ich glaube dann 2 Wochen später, einen Beratungstermin bekommen habe und der hat es dann wirklich für mich gemacht, weil er eine Präsentation dann auch zeigt und wirklich detailliert durch diesen ganzen Prozess durchgeht, heißt, was benutzt er, was gibt es für Möglichkeiten, wie ist mein Bodytype, wie könnte mein Ergebnis später aussehen und was ist noch mit dem Drumherum, mit Kompression und Lymphdrainage, also er bietet da ja sozusagen einmal das ganze Paket an, damit man als Patient auch weiß, was kommt auf einen zu und dann natürlich auch, was kommt auf einen finanziell zu und das hat mich tatsächlich sehr überzeugt.
Ja, und hast du dann aber wirklich auch vielleicht auch selbst nach dem Gespräch noch so ein bisschen überlegen müssen, lasse ich mich operieren oder nicht? Weil das ist ja jetzt keine Kleinigkeit oder mal eben, weiß ich nicht, Wimperntusche drauf und Augenbrauen nachziehen, sondern das ist halt schon echt ein krasser Eingriff ja auch irgendwo.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das auch viel gefragt, aber ganz ehrlich, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, so lange drüber nachgedacht, was ich gesagt oder was ich getan habe, mit meinen Eltern einmal dieses finanzielle Thema durchzusprechen, weil das wisst ihr auch, das ist definitiv kein Zuckerschlecken, es wird ja nicht von der Krankenkasse übernommen. Dr. Kulters ist dann ja auch privat, dass der sowieso nicht, aber sowieso mit Stadium 2 kann man sich da leider auch nicht auf die Kasse verlassen. Genau, und ich wollte einfach ehrlich gesagt diese Schmerzen und diese Einschränkungen im Alltag, was dann aber auch den Umfang angeht, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, einfach loswerden, um es mal ganz klar zu sagen. Und deswegen war primär der finanzielle Aspekt dann ein Thema.
Ja, okay. Und weiß ich nicht, ärgert einen das dann auch irgendwo, dass da gar nichts von der Krankenkasse übernommen wird? Weil das ja schon auch, weißt du, du hast Schmerzen und das tut wirklich weh. Und weiß ich nicht, die Krankenkassen sind aber dann erst ab Stadium 3 bereit, was zu übernehmen?
Absolut. Ich finde, gerade im Rahmen von Frauengesundheit, finde ich, ist das eine Tragödie, möchte ich auch ganz klar so sagen. Ja. Ich finde es wirklich super schade. Der Schmerz wird ja gar nicht bemessen. Also man kann ja im Stadium 1 sogar mehr Schmerzen haben als im Stadium 3. Also klar kann man in keine der Betroffenen reinfühlen, aber wenn eine Frau oder eine Person, ein Mensch sagt, ich habe Schmerzen und ich leide, finde ich das wirklich tragisch, dass die Krankenkasse da nicht greift und dass das Ganze einfach noch unter Schönheitschirurgie leidet oder unter Schönheitschirurgie einkategorisiert ist. Natürlich hat es einen ästhetischen Aspekt am Ende, aber dieser Schmerz und dieses Eingeschränkte, ich glaube, keine von uns und vor allem nach der ersten OP würde sich niemand, keine, freiwillig nochmal unter dieses Messer legen, wenn es nicht auch mit Salatessen und Sport weggehen würde.
Ja, das glaube ich. Und wie war dann so der weitere Verlauf? Also wie war, vielleicht kannst du auch einmal kurz den Tag beschreiben, so für dich, so der Tag der Operation quasi.
Also der Tag der Operation war sehr spannend und halt auch super neu und ich war extrem aufgeregt. Also ich habe die Nacht kaum geschlafen, weil man natürlich auch nicht weiß, was kommt auf einen zu, wie ist das Ganze. Ich wurde das letzte Mal mit 7 operiert Und es ist dann so, dann fährt man oder man duscht vorher, wäscht Haare, damit auch alles wirklich fresh ist, rasiert sich natürlich. Also man muss wirklich ganz clean da ankommen, kein Make-up, keine Skincare, keine Creme am Körper. Kommt dann an, das Klinikpersonal, also es war in der App-Klinik, wurde diese Operation durchgeführt, das Klinikpersonal war super nett. Dann füllt man erstmal einen Fragebogen aus, also einmal zu den Daten, einmal natürlich zu Krankheiten, also dieses ganze Pamphlet. Und bei meiner ersten Operation, das waren die Oberarme, dort habe ich nicht in der Klinik geschlafen. Dann konnte ich nämlich, nachdem man sich ein bisschen erholt hat, direkt wieder gehen. Das heißt, kein Menü aussuchen. Und dann wird man auch schon direkt auf sein Zimmerchen gebracht. Das sind immer zwei Bettzimmer und kann sich dann schon mal in die sexy OP-Gown werfen.
Oh yeah.
Mit dem tollen Schnibbi. Und dann kommt auch schon die erste Schwester, die einem eine Thrombosespritze, darauf besteht Dr. Imre Kultus tatsächlich immer, was ja auch fair nach ist und auch richtig ist. Und dann gibt es die Thrombosespritze, die ein bisschen kneift und zwickt. Und ja, dann wartet man kurz. Dann kommt einmal die Narkoseärztin, die einen kurz aufklärt, wie das Ganze dann abläuft. Und dann geht es auch schon zur Anzeichnung. Dann wird man also geholt und dann wartet Emre da auf einen. Und dann heißt es erstmal ausziehen. Darauf waren auch oder da waren auch sehr viele meiner Follower geschockt, dass man sich tatsächlich bei einer OP ausziehen muss.
Wer hätte es gedacht?
Ja, genau. Und er nimmt sich da wirklich, das fand ich auch echt immer super beruhigend und cool, er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit, dreht seine Patienten oder mich zumindest, dann, ich sehe es auch in den anderen Videos, dreht einen 10-mal. Arme hoch, Arme runter, in 10 verschiedenen Situationen und Lagen. Und man hat da schon mal ein gutes Gefühl, dass er sich so einen richtigen Plan aufzeichnet. Ja, und dann geht es noch mal kurz ins Zimmer und dann wird man eigentlich 5 Minuten später auch schon abgeholt. Mhm. Und dann tapert man so barfuß mit seinen Böckchen da in OP. Und der schockierendste Moment, glaube ich, war für mich in dem Bereich oder in dem Moment, dass man sich tatsächlich, dann steht man später nackt in diesem OP, hält die Arme hoch. Und wird erstmal abgeduscht mit Desinfektionsmitteln.
Krass,
das war,
ja, okay. Das kennt Fritzi gar
nicht. Nee,
das kenne ich gar nicht. Also ich bin zwar auch schon operiert worden und kenne auch so diesen Moment, wenn du wirklich auf deinen Socken in OP läufst und vor allem, wenn man sich, also irgendwann geht's, ne? Aber so das allererste Mal weiß ich auch noch, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine OP war. Vielleicht Blinddarm oder so. Ich hatte aber auch so krasse Schmerzen, dann ging auch nicht mehr viel. Und dann aber trotzdem so dieses, du tapperst da und legst dich quasi schon auf den OP-Tisch. Also das war so ein bisschen wie der Gang zum Schafott. Das kam es mir zumindest vor. Und alle stehen so drumherum und sind bereit. Und überall diese Edelstahl und Metall, ich weiß nicht, so ein bisschen was von der Fischverarbeitung hat es dann schon auch.
Das ist total lustig, also, gerade das aus der anderen Perspektive zu hören. Für mich ist das ja eigentlich mein Wohnzimmer.
Ja.
Und ich bin da täglich und deswegen ist das ja gerade nicht.
Aber wenn man sich dann dran gewöhnt hat und auch weiß, wie, wo, was, dann ist das ja okay. Aber so der allererste Moment.
Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass das für einen Patienten
krass,
schwierig ist.
Weil das ist alles so steril. Und die sind zwar auch alle freundlich, aber trotzdem.
Ja, und man steht
so,
halt im Mittelpunkt.
Baut bloß,
ne?
Kein Scheiß. Ja,
das ist natürlich auch nochmal sowas, ne? Dass man, der Patient ist ja der Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch oft. Oder? Wahrscheinlich, wenn man dann alle gucken einen an, man geht da rein und dann dieses Absprühen weiß ich, das ist auch ziemlich kalt meistens und das ist einfach sehr unangenehm. Ja.
Ach krass.
Ja, vor allem, weil man da, das sind dann ja so 4 bis 6 Leute, die um einen rumwieseln, man steht da nackt in irgendeiner Pose, wird dann festgehalten, damit man bloß nicht mehr diesen undesinfizierten Bereich, diesen kontaminierten Bereich anfasst. Und dann wird einem gesagt, wie man sich auf diesen OP-Tisch legen soll. Und also es waren alle super nett und super einfühlsam und lieb. Aber das war schon eine Erfahrung in sich, vor allem für das erste Mal, wie du auch schon sagst, Fritzi. Das war schon crazy. Und ja, dann kommt eigentlich auch schnell einmal die Kanüle rein. Dann wird einmal schön, ich weiß nicht, da bist du jetzt besser drin, Laura, einmal durchgespült.
Dann wurde dir wahrscheinlich schön gesagt,
was
willst du träumen, oder? Das ist
genau,
ja eigentlich immer der Spruch.
Ja, genau.
Ich hatte mal einen Patienten, der ist aufgewacht und hat gesagt, ich habe richtig gut von KFC geträumt.
Ach, nein. Nice. Ich weiß, ich bin irgendwann mal wach geworden und da hat im Aufwachraum nebenan jemand von irgendeinem Leberwurstbrot gesprochen und ich so im Halbschlaf habe ich das gehört und ich habe nur so gesagt, oh nein, bitte nicht, weil ich das so. Ja. Aber hast du dann auch schön geträumt? Kannst du dich aktiv erinnern?
Nee, meine ersten OP leider gar nicht. Das war ganz schrecklich.
Nein.
Also ich bin heulend aufgewacht, richtig hysterisch. Scheiße. Also ich kann mich wirklich nur noch dran erinnern, ich bin aufgewacht und mir liefen schon die Tränen runter.
Ja.
Also die zweite und dritte OP war da besser. Und danach wusste ich auch, dass das Propofol ordentlich auf die Emotionen wirken kann. Ja.
Aber sind dir die Tränen auch irgendwie gelaufen, weil du vielleicht auch so ein Stück weit erleichtert warst, dass es jetzt rum ist und dass du den krassen Teil irgendwie so auch geschafft hast?
Ich glaube, da bin ich so frisch auf der... ich weiß noch, ich habe davon geträumt, dass mein Pferd gestorben ist.
Nein.
Also es war ganz schrecklich. Also da war noch nicht die Erleichterung. Die Erleichterung kam aber zu Hause, als ich mich im Spiegel gesehen habe. Und mir wirklich, also meine Mutter hat mich abgeholt und mir liefen die Tränen runter, weil so schlank waren meine Oberarme, seitdem ich, glaube ich, 16, 17 war nicht.
Mhm.
Und da habe ich Kultas auch direkt geschrieben und hatte echt Tränen in den Augen, die mir dann runterliefen, weil das wirklich crazy war.
Ja.
Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, wie die Oberarme eigentlich aussahen.
Ja, und wie war es direkt nach der OP so schmerzleveltechnisch?
Also direkt nach der OP bin ich eigentlich bis bei dieser letzten OP ein Fan gewesen, weil das Propofol sitzt ja alles noch so im Körper, dass man noch relativ, sage ich mal, betäubt ist.
Mhm.
Für mich war mal der erste Tag auch für Schmerzen und auch für Kreislauf der schlimmere.
Okay.
Also OP-Tag ist immer noch so okay gewesen.
Ja. Also mein Kreislauf hat gelitten, sozusagen,
ja,
wenn du das jetzt so sagst. Ja.
Sehr.
Ist oft so, ne, bei Absaugung, dass man danach ein bisschen... kreislauftechnisch, die Schmerzen sind meistens gar nicht so extrem, oder?
Ja.
Kannst du mir dazu stimmen?
Aber was sind das dann für Schmerzen, die man hat? Also ist das dann auch nochmal wie Muskelkater oder so ein
klassischer
Wundschmerz?
Du hast halt dauernd das Gefühl, du kippst um, so würde ich es beschreiben, oder? Was meinst du?
Der Kreislauf, ja, das ist wirklich, der Puls ist immer, sobald man sich ein bisschen bewegt, am Anschlag und das ist echt immer dieses, ich kratze gleich ab oder auch diese Übelkeit, die dann hochschießt.
Hm. Oh, Übelkeit ist auch übel.
Ja, das macht keinen Spaß.
Nee, das glaube ich. Und aber von den eigentlichen Schmerzen her, du hast dann auch Kompressionskleidung,
ja,
oder so noch angehabt?
Mhm.
Okay.
Genau, also ich habe die Kompression tatsächlich, ich glaube bei der ersten OP waren 6 bis 8 Wochen, das waren die Oberarme. Bei der zweiten OP habe ich die Beine, das waren ja die Beine, da habe ich die Beinkompression auch 2 Monate getragen.
Mhm.
Und jetzt bei der dritten sind es sogar 3 Monate, die ich die Beine anhabe. Und weil es jetzt nur die Unterarme, weil das jetzt nicht so viel war, wird das Arm wieder so 1 Monat oder 6 Wochen sein.
Wann war denn deine letzte OP? Jetzt vor
3 Monaten,
oder was?
Jetzt am 7. Oktober.
Ach, jetzt erst?
Ja.
Ach krass, dann haben wir dich ja genau gecatcht.
Richtig.
Okay, und das heißt, das waren jetzt die Beine beim dritten Mal nochmal?
Beine, und also Beinrückseite und Unterarme.
Okay, und war das jetzt die letzte?
Ja, das war die letzte.
Okay, sehr schön, sehr schön. Cool,
ja.
Also bist du jetzt happy?
Ja, es war das Finale. Ich bin glücklich, nicht nochmal unter das Messer zu müssen. Und ich freue mich jeden Tag, diesen Heilungsprozess mitzuverfolgen, weil es ja für einen selber auch spannend ist. Wann sind die Schwellungen ein bisschen runter? Wann sind die Eiweißfibrosen so ein bisschen ausmassiert?
Mhm.
Und der Körper regeneriert sich ja jetzt einfach. Und das ist echt spannend mitzuverfolgen.
Ja. Und sag mal,
auf was achtest du, oder muss man dann auch nach der OP besonders achten, oder was muss man selber auch noch machen? Weil das haben wir auch schon mit rausbekommen, dass natürlich die Patientinnen auch viel dafür selber noch tun können, dass es natürlich schneller verheilt, einfacher verheilt und keine Komplikationen irgendwie darüber hinaus gibt.
Oh Gott, da habt ihr jetzt die Büchse der Pandora bei mir geöffnet, weil ich habe ein riesen Nachsorgesystem, das habe ich auch schon echt so oft auf TikTok mittlerweile gepostet. Also ich finde, es gibt ein paar Sachen, sind natürlich auch von Emre, ein paar Sachen sind jetzt so aus Erfahrung und was man auch von Heilpraktikerinnen, Ärzten oder auch Bekannten weiß. Also ich finde, der Start ist immer richtig gut. Annika, man macht ja sowieso am ersten Tag nach der OP ist ja sowieso schon mal Lymphdrainage.
Ja.
Das macht jetzt keinen Spaß, aber es ist halt super wichtig, dass das Wasser, was ja durch diese, Emre nutzt ja die PAL, also den Wasserstrahl mit der Kanüle, dass das erstmal rausgesuppt wird so ein bisschen. Und das ist zwar mehr Streicheln, aber halt schon essentiell. Und da bin ich dann immer ein Fan, wenn man schon mit Annika extern an den Stellen und auch Traumel als Creme, Traumel-S startet. Das so als externe Faktoren, und nach 7 bis 10 Tagen fange ich mit Heparin 180.000 an. Das hatte mir Emre tatsächlich damals auch empfohlen, dadurch, dass das eben abschwellend wird.
Von außen meinst du, ne? Als Salbe?
Genau, als Salbe, ja. Und sowieso, ich bin echt ein Fan mittlerweile von Arnika geworden, dieses D6 und auch Traumel-S, also auch als Tablette, dass man das halt oral dann einnimmt. Und bin tatsächlich nach meiner Arm-OP auf Moleküle gestoßen. Und bin jetzt ein Riesenfan davon, weil meine erste Heilung war eine Katastrophe an den Armen. Also ich hatte super viele Verhärtungen, Eiweißfibrosen. Und die Heilung hat sich so hingezogen. Ich wurde im Februar, Ende Februar operiert oder Mitte Februar. Und das hat sich hingezogen über Monate. Und meine Beine und jetzt auch Beine und Unterarme sind so schnell verheilt. Die es gibt so ein Paket, das habe ich mittlerweile auch aufgestellt, weil mir das halt so wahnsinnig geholfen hat, dass halt bei Schwellung ein bisschen hilft, den Körper und auch die ganzen Zellen ein bisschen mehr, sage ich mal, gerade rückt. Wenn so eine Zelle halt ein bisschen deorganisiert ist, dann kommunizieren die Zellen ja auch nicht mehr so miteinander. Und es hört sich jetzt alles wild an, aber es hat mir tatsächlich echt extrem geholfen, den Körper so ein bisschen auf Trab zu bringen, auf verschiedene Art und Weisen. Und genau, nach dem Heparin kam dann auch immer Narbengel, weil das ist natürlich das, was wir auch immer pflegen wollen. Und ja, ich mache dann immer dreimal die Woche den ersten Monat Lymphdrainage. Und das ist wirklich, glaube ich, auch so ein ganz, ganz dringender Tipp, weil ich werde ständig angeschrieben, ja, wann fange ich denn an? Ich bin jetzt 2 Wochen Post-OP und dann denke ich so, Gott, du hättest schon längst anfangen müssen mit der Lymphdrainage.
Aber das ist total interessant, dass die dir so schreiben und da sieht man ja, was für ein Wissen da draußen eigentlich gebraucht wird und was eigentlich gar nicht weitergegeben wird, anscheinend von den Ärzten oder wie auch immer, das ist ja absolute Katastrophe nach 2 Wochen.
Voll.
Ja, normalerweise wir fangen am wirklich Tag 1 an.
Krass. Ja? Ja, und vor allem auch, dass da doch noch so eine Hemmschwelle ist irgendwie. Und,
ja, dass
und
sie
genau,
lieber
wo
jemanden
frage
anschreiben.
Ich nach,
ja, genau.
Und dann ist natürlich da die eigene Erfahrung oder genau der Erfahrungsschatz, der da ist, wird dann auf jeden Fall mehr genutzt. Das heißt, auch da kriegst du dann natürlich ganz viele Fragen auch immer wieder. Was ist denn das Häufigste, was du gefragt wirst? So, wenn's um
aktuell
geht.
Brennt allen die Frage unter den Nägeln, wie teuer eine Lipödem-Liposuktion so ist.
Und wie teuer ist so eine Lipödem-Operation?
Also ich glaube, das hängt halt von der Klinik ab, ne? Und das ist auch individuell. Wie viele Operationen braucht jemand? Hat man Stadium 1, 2 oder 3? Und wie lange braucht der Chirurg auch für die OP? Also es ist schon sehr individuell. Bei mir waren es jetzt knapp über 30.000 Euro tatsächlich, nur die Liposuktion.
Für alle 3 OPs?
Genau, für alle 3.
Krass. Ja. Vor allem dann natürlich auch irgendwie, glaube ich, eine Riesenhürde insgesamt, ne? Wenn man das nicht schafft, irgendwie zu bezahlen oder sich zu finanzieren oder wie auch immer. Wie hoch ist denn dann auch vielleicht so ein psychischer Druck zu sagen, okay, wenn ich mich operieren lassen kann, wird mir definitiv geholfen und dann hilft es zu 100%. Aber natürlich ist sowas wie Finanzen ist halt ein Riesenfaktor.
Absolut. Und das ist auch der Grund, das stand, glaube ich, auch schon öfter in der FAZ, dass sich junge Frauen deswegen auch hoch verschulden, weil man eben diesen Leidensdruck loswerden möchte, aber eben leider diese Kosten nicht übernommen werden von der Krankenkasse und leider auch nicht anteilig. Die einzige Möglichkeit, die man dann ja hat, ist die hohe Belastung in einem Jahr, wenn man diese Operation, so wie ich jetzt auch in einem Jahr hatte, dass man dann versucht, das über die Steuer wenigstens absetzen zu können.
Okay, aber das ist...
Kann man das über die Steuer absetzen?
Ja.
Also Laura fragt für einen Freund.
Na, das ist ja total wichtig.
Also es soll wohl gehen. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich wurde ja dieses Jahr operiert. Das heißt, nächstes Jahr ab März werde ich auch meine Steuererklärung einreichen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das auch so funktioniert.
Okay, cool. Das ist ein cooler Tipp für unsere Hörerinnen.
Ja.
Dass man das über die Steuer absetzen kann. Siehst du, diesen Trick kannte ich jetzt noch nicht.
Ja.
Tipps und Tricks.
Tipps und Tricks. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja. Was war für dich, weil du auch mehrere OPs dann jetzt hattest? Und du hast ja auch schon gesagt, hast du die OP-Nachsorge Stück für Stück so ein bisschen optimiert und weißt jetzt auch, was wirklich hilft und was dir vor allem auch wirklich gut tut dann. Und was war da so der größte Lerneffekt?
Ich glaube, der größte Lerneffekt und der riesen Gamechanger waren für mich wirklich die Moleküle. Also hätte ich diese Tabletten, dieses System dahinter, glaube ich, vorher nicht oder jetzt auch bei der zweiten OP nicht gehabt. Uff, also gerade bei der ersten Bein-OP wurden 6,4 Liter abgesaugt, was nur auf der Front, Emre saugt ja mal so 220, 240 Grad, schon echt happig war. Also ich glaube, die Heilung wäre nicht so lustig gewesen, auch die jetzige Heilung. Das läuft alles sehr glatt bis dato. Klar,
das ist auch super.
Hier mal so eine kleine Fibrose, aber das kriegt man mit Lymphdrainage dann auch hin und das ist, glaube ich, der größte Gamechanger gewesen. Und ich glaube, Emre bedankt sich jetzt auch durch meinen Lerneffekt, weil bei der ersten Operation habe ich ihn praktisch gestalkt. Gefühlt jeden Tag wildgeschickt, ist das normal? Ist das so okay? Muss ich was anderes machen? Also ich glaube, auch er bedankt sich mittlerweile, dass ich da meine coolste Tricks gefunden habe.
Ja, ich glaube auch, Laura, das ist doch schon auch so irgendwie als Ärztin, dass man dann auch froh ist über stetige Rückmeldungen, einfach um so ein bisschen auch mitzukriegen, was habe ich denn da gemacht und geht der Plan denn dann auch so auf am Ende?
Es ist auch einfach wichtig, dass man sich mit seinen Patienten gut versteht und so ein, einfach eine gute Beziehung eigentlich. Ne? Es ist ja eine Beziehung, eine Arzt-Patienten-Beziehung, aber dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist und auf einer Ebene.
Vor allem ist es auch
so eine krasse... Ich sage auch immer zu allen Patienten, duzt mich bitte einfach, ich bin die Laura, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese alte Schule, dieses, Sie sind Professor Doktor so und so und du denkst dir einfach nur so, das macht so eine Distanz zwischen dir und deinem Patienten, das ist total unnötig und in keinem englisch sprechenden Land hast du ja dieses, hast du diese Distanz, ja. Und ich finde das in Deutschland echt noch krass, muss ich sagen, wahrscheinlich in anderen Ländern noch krasser, aber in Spanien, wo ich arbeite, da ist das alles per Du und in England ja auch überall. Ja. Und in Deutschland, warum nicht? Also warum muss, also
ich kann das mir ist auch so eine alte Sache. Dass es vielleicht auch dadurch einfach so ein bisschen förmlicher bleibt und nicht ganz so krass emotional vielleicht. Ne? Das schafft natürlich schon auch so eine gewisse Form. Aber klar, es ist eine ganz andere, also klar ist man mit behandelnden Ärzten auf einer ganz anderen Vertrauensebene als mit
Postboten. Ja, ich meine, das sind die intimsten Momente eigentlich, die du mit deinem Arzt oder Ärztin teilst.
Ne? Oder so, die dir, ja, zum Beispiel.
Ja.
Okay.
Das ist immer ganz interessant, finde ich, wenn du die verschiedenen Länder miteinander vergleichst, wie das überall abläuft.
Das glaube ich.
Hast du dir mal überlegt gehabt, ins Ausland zu gehen für die OP?
Nee, da habe ich bisher nicht so viel Gutes von gehört und ich hätte auch nicht gewusst, wohin ich da gehe. Also ich habe schon mal, ich bekomme so oder so mal ein paar Kommentare, gerade wenn es ums Thema Geld geht, wo es günstiger geht, dass die eine oder andere Followerin dann mal sagen will, das ist jetzt viermal passiert, ja, in Polen oder in der Türkei. Wenn ich dann dazu gefragt werde, ja, dazu kann ich nichts sagen und ich bin auch keine Ärztin, ich mache diese Aufklärungsarbeit, ich erzähle, wie es bei mir lief und welche Tipps und Tricks mir geholfen haben, aber manchmal geht es dann so ein bisschen in die Richtung, ja, was hältst du davon, kann ich dir mal ein Bild schicken, wo ich dann auch sage, naja, ich bin keine Ärztin, ich war eine Chirurgin. Und ich glaube, also dieser Gedanke kam mir nicht, gerade auch mit der Nachsorge, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das in Polen oder in der Türkei gemacht und müsste dann zurückfliegen, jetzt vor allem mit dem Wissen, wie es mir geht. Schau, also das, dann wäre ich erst mal einen Monat in Polen oder in Türkei geblieben.
Ja, aber ist das schon auch so, dass du, oder beziehungsweise wie sehr schränkt dich das jetzt nach der OP noch ein? Oder was für Einschränkungen hast du vor allem auch? Kannst du irgendwie alles machen oder kannst du gerade gar nichts machen?
Also Oberarme war eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe echt so drei bis vier Wochen gebraucht, bis ich halbwegs so einen schrägen Zopf machen konnte. Oh. Geschweige denn Haare waschen. Also so unautonom habe ich mich ewig nicht mehr gefühlt, gerade wenn man jetzt nun auch erwachsen ist. Also das war wirklich einfach ätzend. Und das wusste ich auch nicht, dass man so unautonom ist. Und es gibt bestimmt Mädels, die viel besser heilen. Bei mir ist auch relativ viel rausgekommen, also abgesaugt worden. War vielleicht dann auch nochmal ein Faktor. Und die Heilung hat halt ewig gedauert. Deswegen war das super nervig. Und bei den Beinen ist es schon so, dass man immer öfter nochmal, gerade bei meiner zweiten OP, habe ich sehr viel hochlegen müssen, damit auch nicht so viel anschwillt und damit es auch nicht unangenehm wird. Und jetzt bei meiner dritten Operation, ich habe wirklich das Gefühl, diese Moleküle, die ich jetzt durchgenommen habe, dass die eine gute Vorarbeit jetzt auch für den Körper geleistet haben.
Und also hast du die schon vorher genommen?
Ja, genau. Also ich habe die seit der, ich glaube am 19. OP hatte ich meine Oberarmliposuktion und am 27. habe ich dann diese Moleküle kennengelernt und habe dann auch genommen. Und die, je mehr der Körper davon natürlich aufbaut und je mehr da richtig gerückt wird, sage ich mal, im Zellsystem und Gedächtnissystem der Zellen, umso besser läuft es dann ja auch. Und deswegen habe ich das brav so durchgenommen.
Ja,
und es ist schon einschränkend. Man trägt ja die Kompression, das macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Dann hat man immer noch diese Schmerzen. Also jetzt so die ersten Tage nach der Operation habe ich mich wirklich am Sofa festgekrallt oder meine Mutter hat mir geholfen, damit ich aufstehen kann, weil du einfach, das ist wie, ich beschreibe das immer wie, wenn du eine Wunde hast und du reißt da die Kruste ab.
Ah, und dann ist also, noch, ja, ich weiß, was du meinst, ouch.
Also bei mir war es kein Muskelkater und jede von uns heilt ja auch anders. Und manche haben das Glück, die sagen so, ja, Pamela Reif Workout, Muskelkater, easy. Aber so war es bei mir echt nicht. Also das war unangenehm. Und dann habe ich auch immer noch so diese Hitze, gar nicht mal an den Stellen nur, wo Bodytight, also das Straffungstool angewendet wurde, sondern wirklich da, wo Emre vielleicht auch ein bisschen mehr gesaugt hat und ein bisschen üppiger sich an seinem Body-Sculpturing ausgeübt hat. Da ist einfach wahnsinnig viel Hitze in den Bereichen, sodass man das halt ständig kühlen muss, weil sonst ist es einfach wirklich wahnsinnig unangenehm. Es ist wirklich wie so Feuer irgendwann. Das brennt richtig.
Ja.
Und das sind auch so Einschränkungen, die man so die ersten Wochen, oder die ich auf jeden Fall die ersten Wochen so hatte.
Okay, und wie vereinbart man das Ganze auch mit, man muss ja vielleicht auch irgendwie noch arbeiten. Mhm. Also kannst du dich jetzt komplett, hast du dich jetzt komplett krank schreiben lassen für die Zeit oder wirst du dann auch krank geschrieben oder musst du sogar Urlaub nehmen, um das machen zu können?
Also bei den ersten zwei Liposuktionen bin ich nach 2,5 Wochen, habe ich mich krank schreiben lassen. Ich war tatsächlich ganz transparent mit meiner Arbeit, also auch was die Krankheit angeht, und war da sehr offen und habe mich dann 2,5 Wochen krank schreiben lassen können. Mhm. Und jetzt bei der dritten OP, weil wir auch ein Learning draus gezogen haben, man ist dann ja noch nicht, einfach noch nicht ganz so fit, habe ich jetzt auch Urlaub on top nochmal genommen, sodass man wirklich in Ruhe ausheilen kann. Also das heißt ausheilen, man redet ja von 6 bis 12 Monaten, die man auch echt braucht. Aber zumindest so diese erste Zeit nach der OP, dass man so ein bisschen klarkommt.
Ja, dass man wieder mobiler ist.
Ja. Welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich in Bezug auf Lipödem aus heutiger Sicht geben?
Oh, also ich wünschte, ich hätte früher davon erfahren, dass es diese Krankheit gibt, beziehungsweise wie diese Krankheit auch aussieht, damit ich vielleicht auch früher schon mal an eine OP hätte denken können, vielleicht schon im Stadium 1. Und einfach die Info, diese Operation muss man überstehen, man muss die Zähne zusammenbeißen, es wird nicht schön, aber das Ergebnis nachher wird schön. Und die Schmerzen habe ich jetzt auch schon gemerkt nach der ersten Bein-OP. Ich habe 4 Monate zwischen OP 2 und 3 jetzt gehabt. Und wenn ich Schmerzen noch hatte in den Waden, dann war es nur noch in der Rückseite und nicht mehr auf dem Schienbein.
Mhm.
Und das lohnt sich. Also ich würde wirklich, wenn ich nochmal zurückspüren könnte jetzt an den Anfang, würde ich wirklich sagen, es lohnt sich, habe keine Angst, dass wird alles und du bist schmerzfrei danach.
Ja, und auf was freust du dich vor allem jetzt, wo du dann mit den ganzen OPs fertig bist? Natürlich muss alles auch noch irgendwie fertig ausheilen, gar keine Frage, ja. Aber auf was freust du dich am meisten?
Ach, also ich freue mich, was den Schmerzaspekt angeht, sehr, dass ich mache ja weiter noch Lymphdrainage, dass wenn die Heilungsschmerzen erstmal weg sind, dass ich wirklich gar keine Schmerzen mehr bei diesen Lymphdrainagen haben werde. Mm. Die Schmerzen sind ja auch dann weg. Und ich muss sagen, ich entdecke meinen Kleiderschrank gerade nochmal komplett neu.
Oh, mega.
Und das ist so geil. Also es macht so viel Spaß. So Blusen, wo ich immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man denkt immer, das ziehe ich irgendwann nochmal an.
Ja, immer wieder. Und man nimmt sich vor,
oder
ja,
Jeans, wenn
diesmal misste ich wirklich aus. Und zwar wirklich. Und dann hast du irgendwie so 3-4 Jahre lang hintereinander immer wieder ein und dasselbe Teil in der Hand und denkst dir, ja, aber damit würde das noch gehen. Am Arsch.
Ja, also, genau.
Kenn ich,
voll.
Ja.
Und ich habe so ein paar Klamotten und vor allem Blusen, wo ich gesagt habe, naja, wenn ich abgenommen habe, als ich ja noch nicht wusste, dass es ein Lipödem ist, dass ich das so nicht wegkriege. Und diese Blusen habe ich jetzt wieder angezogen und ich habe mich so irre gefreut. Oder auch Stiefel, die jetzt nicht mehr eng sind und zwacken. Ich habe meine Reitstiefel, die sind zu Hause, da bin ich auch sehr gespannt, wenn ich jetzt ein bisschen ausgeheilt bin.
Also wenn wir dich in den nächsten 2 Jahren nur noch in Reitstiefel rumlaufen sehen,
ja.
Wissen wir warum.
Ja, wirklich. Also darauf freue ich mich. Das ist gerade wirklich the greatest joy. Also die ganzen Sachen wieder anzuziehen, sie sitzen ganz anders und das ist echt so cool.
Ja, schön. Sehr, sehr gut. Was hast du dir sonst noch vorgenommen für die Zukunft?
In Bezug auf Lipödem oder Heilung?
Lipödem, genau.
Ich muss wirklich sagen, dass mir das wirklich super, super viel Spaß macht, diese Aufklärung auf TikTok. Und ich habe jetzt frisch auch angefangen auf Instagram, weil da diese ganzen optischen Bilder auch zu teilen doch ein bisschen Überwindung war, weil einem da auch Bekannte, die man über die Jahre gesammelt hat, natürlich folgen und das natürlich sehr exposed ist, sage ich mal.
Mhm.
Aber ich habe auch gerade, bevor wir den Podcast heute gestartet haben, 2 so süße Nachrichten bekommen von Followerinnen, die eine, die mir jetzt auch schon ein bisschen länger durch TikTok folgt, jetzt auch auf Instagram rüber geswiped ist und die so dankbar sind und sich so freuen, dass die Tipps helfen, ich lese so oft tatsächlich dankenswerterweise an die Follower, auch, dass der Content so hilfreich ist und dass die echt nicht, also wirklich heute, ich kann euch das noch schicken, die schläft jetzt ruhiger, weil sie weiß, dass dieser Heilungsprozess an den Armen, dass das normal ist, was sie da gerade durchmacht. Und das sind so Sachen, wo ich denke, boah, mega crazy, dass dieser kleine TikTok-Kanal, der auch immer noch klein ist, aber dass der wirklich Mädels hilft und da irgendwie sicherer durch dieses ganze Gefilde Lipödem, Post-OP-Operationen durchführen kann. Mhm. Also das habe ich wirklich vor, noch weiterzumachen und einfach diese Krankheit, diese Existenz dieser Krankheit noch mal ein bisschen weiter rauszutragen, dass Mädels, die genau in derselben Situation sind, wie ich es dann war, vielleicht auch ein bisschen mehr Awareness kriegen und die sich halt selbst helfen können, indem sie dann vielleicht auch mal zum Arzt gehen und eine Diagnose bekommen.
Ja, auch voll schön, dass da auch dann so eine Community irgendwie da ist und genau, dass man füreinander einfach da ist bei einem und demselben Thema irgendwie auch. Genau.
Ja, wunderbar. Voll.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und auch über deine Erfahrungen gesprochen hast und vor allem auch, glaube ich, richtig gute Tipps noch mit am Start hattest. Ja. Gibt's zum Schluss noch was, was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass alle Mädels, die wirklich das Gefühl haben, ich könnte das vielleicht haben. Ich möchte nicht, dass das so ein Fanatismus wird, dass jede jetzt denkt, oh Gott, ich war jetzt 2 Wochen Sport gemacht. Das ist bestimmt auch ein Lipödem, weil das natürlich auch oft in der Kritik steht, nicht alles, was gerade, das ein bisschen Bauchfett oder so, dass das ein Lipödem ist. Lasst euch auf jeden Fall aufklären. Abonniert meinen Kanal, damit ihr wisst, welche Symptome das
Wo finden wir dich? Das müssen wir unbedingt noch sagen. Wo finden wir dich? Insta und TikTok, hast du schon gesagt?
Genau. TikTok ist Lipödem Talk und Instagram ist tatsächlich julia.m.l.
Okay, perfekt. Verlinken wir auch nochmal bei uns und genau, check das auf jeden Fall safe. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein an der Stelle.
Vielen Dank euch beiden.
Uns findet ihr auf thebeautybus_podcast.
Oh yes.
Und wir hören uns, wir sehen uns. Bis
nächstes
dahin.
Mal wieder. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.